Ja, ich habe gestern Abend bei ABC einen Duplex gemacht, sogenannten Duplex, ein Feed zu Schweizer, zu den Nachrichten, zu der, so praktisch der Tagesschau. Das haben wir voraufgenommen. Und das war gar keine gute Idee, weil...
Bevor dem Ergebnis, wie
genau,
soll man das wissen?
Genau, weil, ja, die haben gedacht, dann kann der arme Kerl ins Bett, ja. Dem war natürlich nicht so, weil wir wissen alle, es gab einen Ausgang, der eigentlich gar keiner war. Und das hat dazu geführt, dass dieses Broadcast dann eigentlich nicht benutzt werden konnte. Aber ich habe jetzt gerade gehört, ich habe Reaktionen aus der Schweiz. Also sie haben trotzdem was gesendet von dem. Aber ich muss jetzt also nochmal heute Abend nochmal zu ABC gehen und nochmal seinen... Broadcast machen, so ein Feed für die Tagesschau. Natürlich nicht mit einem Ausgang. Interessanterweise gibt es ja heute keine Stimmenauszählung. Nein. Das ist unglaublich.
Das hat mich auch gewundert. Ich glaube, die wollen sicher sein, dass die wirklich alle mit der Post auch rankommen, weil ja, da gab es ja letztes Mal ein paar Schwierigkeiten.
Ja, ja, aber es ist, ich muss sagen, das ist eine absurde Sache, sowas. Naja, und dann, aber ich werde natürlich heute Abend dann ein bisschen erzählen, was das für eine Situation jetzt ist, die ja wirklich sehr, sehr interessant ist.
Ja, man hatte ja erwartet, dass das eng wird. Aber ich glaube, die meisten Leute in Australien hatten eigentlich erwartet, dass die Coalition gewinnen wird. Denn die haben sich da ziemlich groß getan und vor allen Dingen auf wirtschaftlichem Gebiet immer gesagt, wir wollen jetzt Sicherheit, wir wollen Stabilität und da sind wir nur für richtig. Und viele Leute mögen den Bill Shorten nicht. Und deswegen hatte man eigentlich angenommen, das würde ein relativ klares Ergebnis, wenn auch eine knappe Mehrheit geben. Das ist jetzt aber gar nicht so. Das Letzte, was ich gesehen habe, sind 65 klare Sitze für die Koalition, 67 für Labour, 12 unklar. Was ist deine Voraussage, wie das enden wird? Was glaubst du?
Ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich eine Wette abgeschlossen, wie es jeder richtige Australier tun würde. Nein, schau, das war wirklich unerwartet. Wobei ich habe eigentlich gedacht, dass die Konservativen gleich reinkommen werden mit einer reduzierten Mehrheit. Nicht zuletzt auch wegen Brexit. Brexit, der Premierminister Malcolm Turnbull hat ja das in den letzten zwei Wochen fast ein bisschen benutzt, um zu sagen, hey, jetzt ist nicht die Zeit für Veränderungen. Jetzt braucht ihr Stabilität, braucht ihr Sicherheit.
As I said, there has never been a more exciting time to vote for stable majority coalition government. An economic plan that secures our future.
Nun, haben die Leute das geglaubt? Ich weiß es nicht. Haben sie es geglaubt von einem, der erst seit 9 Monaten Premierminister ist, der seither scheinbar fast jedes Prinzip, das er hatte, reden wir mal von Klimawandel als einem, komplett umgestellt hat? Nein, nicht komplett, das wäre unfair, aber deutlich verwässert. Deutlich verwässert seine Position, oder?
Frag mich nicht nach Klimawandel.
Ja, ja, genau. Und ich weiß nicht, ob das seinem Ruf geschadet hat. Ich teile die Meinung von einigen Leuten, die ich jetzt heute gelesen und gehört habe, die sagen, dead man walking. Dead man walking. Der Mann muss jetzt ganz, ganz fest aufpassen. Und zwar einfach wegen diesem rechten Flügel, der im Jahr, angeführt von Tony Abbott, seine dunkle Hand, die immer noch da wütet, ja, vielleicht jetzt zum Stich ausholen wird. Nicht gleich jetzt, natürlich, nicht gleich jetzt. Aber wir können gerne in einem Jahr wieder herkommen und darüber reden und dann schauen, ob Herr Turnbull immer noch Premierminister ist. Ich mag keine Wetten abschließen, das mache ich nie, aber ich wage es zu bezweifeln.
Ich auch. Er hat sich ja auch nicht besonders großzügig geäußert gestern, so Mitternacht rum oder sowas, sagte er, wir werden gewinnen. Er hat nicht gesagt, wir haben gewonnen, aber wir werden gewinnen. Und er hat dann aber niemandem gedankt, niemanden von seiner ganzen Partei, die sich ja auch nun eingesetzt haben, monatelang dafür, kein Wort des Lobes an irgendjemanden, nur wieder mal rumgemecker an die Labour-Partei, wo er dann sich auf diese Medicare-Scare, wie das so schön genannt wird, bezog und sagte, das müsste polizeilich verfolgt werden. Das finde ich auch eine interessante Sache, dass auf der einen Seite von der Koalition viele Vorschläge gemacht wurden, wie die Gesundheitsversorgung geändert werden soll, dass zum Beispiel die Hausärzte weniger Geld bekommen sollen, dass wir mehr beitragen müssen, dass es für pathologische Untersuchungen, mehr Beiträge von den Einzelnen geben muss und so weiter. Und dann sagen die, das stimmt alles gar nicht. Was hältst du denn von dieser ganzen sogenannten Scare-Kampagne? Ist da was dran oder nicht? Kann der sagen, das muss polizeilich untersucht werden, das ist alles eine Lüge oder ist das keine Lüge?
erst noch was zu dieser Rede gestern.
Ja.
Die hat mich echt, echt schockiert. Also diese Rede da im Wentworth Hotel war eigentlich komplett untypisch Malcolm Turnbull. Ich habe das Gefühl gehabt, der Mann ist extrem gestresst. Der Mann war fast hysterisch. Und das ist ungewöhnlich. Dieser Mann ist extrem kontrolliert. Ich habe ihn selbst mal kennengelernt. Ich habe mal mit ihm zu Mittag gegessen vor ein paar Jahren. Da war er noch Oppositionsführer. Und alles, was er sagt, ist total kontrolliert. Und gestern hatte ich das Gefühl, der lässt richtig einfach los. Der hat Angst. Das war mein Eindruck. Der hat Angst. Das ist ein sehr mächtiger, sehr kontrollierter, sehr durchaus auch aggressiver Mensch, ein Machtmensch, der Angst hat. Und diese Idee von Medicare, Mediscare sei jetzt der Grund, der einzige Grund für dieses Ergebnis, ist natürlich totaler Unsinn.
The Labour Party ran some of the most systematic, well-funded lies ever peddled in Australian politics. The massed ranks of the union movement and all of their millions of dollars telling vulnerable Australians that Medicare was going to be privatised or sold, and the SMS message came from Medicare. It said it came from Medicare. An extraordinary act of dishonesty. No doubt the police will investigate.
Das ist eine dumme Ausrede.
Das ist eine sehr dumme Ausrede. Aber ich finde, sie ist relativ typisch, gerade für diese Partei, die sich jetzt einfach auf ein kleines Ding stürzt und dann sagt, ja, das ist der Grund. Ohne. Wenn ihr Situationen anschaut, wie zum Beispiel in meinem Wahlkreis, Hume. Wir haben Angus Taylor. Angus Taylor ist der Minister für, wie nennt man es, Städtebau. Deshalb wohnt er im Busch. Also ich wohne in Goulburn. For Cities, glaube ich, heißt es genau. Und Digital Evolution.
Ah ja, das ist wieder sehr vage.
Ganz toll, ja. Also er ist zuständig eigentlich auch für Internetverbindungen. Deshalb haben wir im Busch so katastrophale. Kommt noch dazu, dass er auch noch fast mein Nachbar ist. Also wir sind nicht die besten Freunde.
Kannst du mal anklopfen und sagen, kann ich dein Internet benutzen? Meins genau. Tut's nicht.
Genau. Und dort haben wir gesehen, dass die Labour-Frau, das ist eine Dame mit dem schönen Namen Eve Champion, hat sehr, sehr gutes Ergebnis gemacht. Ja? Also da ist eindeutig in einem wirklich sehr konservativen Wahlkreis eindeutig durchaus eine Frustration da mit der Regierung und sogar mit diesem doch sehr präsentablen, sehr gescheiten Member of Parliament, den wir dort haben. Also da geht was ab. Und wenn wir schon gleich an dieser Veränderung sind, diese ganze weitere Zuwachs von Unabhängigen, leider auch Pauline Hanson, muss ich sagen, aber auch den Grünen zum gewissen Teil, zeigt für mich, dass in Australien das Bedürfnis wächst nach mehr Mitsprache.
We've had a significant swing across the country. What we've seen is in some states like Victoria, that swing higher than our national average, and Victoria clearly is a powerhouse for the Australian Greens right now.
Einfach nach mehr Demokratie.
Ja, ganz genau. Glaube ich auch, das ist eine Krise der Demokratie eigentlich. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie gewählt wird, dass in so vielen Wahlbezirken Unabhängige 20% haben oder die Grünen 15%. Aber das kommt ja gar nicht zum Ausdruck. Wenn sowieso nur die eine Stelle vergeben wird sozusagen, dann fallen die ja alle weg.
Ja.
Und wenn man das prozentual ausrechnen würde, wie viel Prozent der Bevölkerung hat jetzt grün gewählt, dann würde es viel mehr grüne Sitze geben oder andere Unabhängige. Ist doch eigentlich nicht sehr demokratisch, das System, oder?
Das ist richtig. Das ist richtig. Also das ist etwas, was ja viele, viel, viel gescheitere Leute als ich immer kritisiert haben, dass das System eigentlich nicht sehr demokratisch ist. Und ich glaube, das sind einfach die Symptome von dieser Frustration. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich zumindest in meinem Umkreis spüre, dass immer mehr Leute denken, dass die Politiker, und zwar Labour und die Konservativen, zunehmend zu einer eigenen Klasse werden. Dass die Leute, also ich meine, die haben es ja sehr gut. Ja, also das sind ja Leute, die haben einen sehr guten Job mit all the perks, wie man es auf Englisch sagt, und einen sehr guten Gehalt und Ja, also man
die werden auch
Ansehen,
nie arbeitslos, die werden Botschafter, wenn sie damit
genau.
fertig sind.
Also das sind Leute, die eigentlich nicht mehr sehr viel zu tun haben mit der Realität des Alltags in Australien. Mit den Leuten, die hier in diesen Lagerhallen auf dem Hubstapler fahren, mit den Leuten in den Büros, die halt zur Arbeit gehen am Morgen für ein sehr geringes Gehalt eigentlich für eine gute Arbeit tun und dann am Abend eigentlich schauen, dass sie ihre Miete bezahlen können, die immer höher wird. Diese Leute haben, diese Politiker, die haben eigentlich mit diesem Problem nichts mehr zu tun. Und einige von ihnen hatten es früher, die waren tatsächlich im Arbeitsalltag, die haben gearbeitet und vielleicht sogar was aufgebaut. Aber immer mehr sehen wir ja hier in Australien, dass man Politiker wird, indem man ganz früh sich einer Partei anschließt und dann fast von der Universität aus eine Karriere macht, erstmal in einem Büro von einem Politiker und dann wird man Pressesprecher und dann wird man arbeitet sich so hoch, bis man dann eben selber nominiert wird. Und dass man eigentlich mit dem Alltag, dem australischen Alltag, immer weniger zu tun hat.
Ja, und das fängt ja sogar noch früher an. Die kommen ja alle von Scots College oder ein, zwei anderen Schulen. Die kommen alle aus Elite-Schulen.
Das ist absolut richtig, das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Bei Labour ist der Gang in der Regel über eine Union, über eine Gewerkschaft.
Ja.
Und bei den Konservativen, bei den Liberals, die kommen aus einer der Elite-Schulen in Sydney. Ja, du hast es gerade genannt, Scott. Und in Melbourne gibt es wieder ein anderes und dann in Adelaide. Und wenn man in einem von diesen war, von diesen Schulen war, dann hat man eine Chance. Aber versuch mal ohne diesen Schulabschluss heutzutage in der Liberal Party eine Nomination zu kriegen. Ich glaube, das ist ziemlich schwierig.
Da sieht man ja auch schon die Aufteilung der kulturellen Herkunft der Politiker. Es gibt ja ganz wenige, die entweder Aboriginal oder der Multicultural Einwanderergesellschaft kommen. Dabei sind, ich glaube, jetzt 40% aller Australier in Übersee geboren.
Ja, genau.
Und das sind alles, you know, WASPs, White, Protestant, Male, die uns vertreten, die uns alle angeben zu vertreten. Wie sieht man das im Ausland? Du sagtest am Anfang unseres Gesprächs, du hast ja schon ein, zwei Interviews gemacht über die Wahlen mit, oh, was interessiert Europa? Wissen die sowas überhaupt?
Nein, die wissen das nicht. Die Europäer hören und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer würden das wissen vom Feedback, den sie aus Europa kriegen. Die hören in erster Linie Haiangriffe, Krokodile und das ist ja auch schön so, oder? Das ist ja auch interessant.
Das Abenteuerland Australien.
Ja. Also ich reflektiert natürlich auch, wie die Leute in Europa Australien sehen. Also sie sehen Australien als fast als Paradies, als
Urlaubsland, was man nicht ernst nehmen muss.
Wo alles gut ist und wir, die wir hier wohnen, wissen natürlich, dass das nicht stimmt. Klar, wir leben in einem fantastischen Land. Dies sei mal hier gesagt, Trudi. Wir leben in einem absolut fantastischen Land.
Ja, ich bin auch dankbar, dass ich hier sein kann.
Ja, wir sind beide dankbar und ich bin sicher, viele unserer Hörerinnen und Hörer sind das auch. Aber trotzdem kann man die Augen nicht verschließen, dass gerade auf der politischen Ebene, aber auch auf der wirtschaftlichen Ebene, sozialen Ebene, es große Probleme gibt, die auch zuwachsen. Und ich glaube, dass die Politik sie nicht mehr lösen kann, wie sie heute besteht. Aber zurück zur Frage. Es ist tatsächlich so, dass man vom Politischen eigentlich wenig weiß. Man weiß, wenn wieder mal was ganz Großes passiert. Also meine größte Story, und ich bin jetzt seit 1992 in diesem Land und berichte darüber, war Tampa.
Ah, ja.
Also wenn da so ein internationaler, so eine Katastrophe passiert oder ein absolut beschämendes Ereignis, da kommt Australien dann groß in die Medien, auch in Europa. Leider for all the wrong reasons, wenn du mir erlaubst, das auf Englisch zu sagen.
Und da kannst du eine Fortsetzungsgeschichte draus machen.
Richtig. Ja, leider, absolut richtig, ja. Im Moment ist das große Thema natürlich Flüchtlinge, immer noch Flüchtlinge, die Asylpolitik. Und das ist ein relativ wichtiges Thema. Ich war jetzt gerade in der Schweiz und da wurde ich gefragt beim Radio, weil die Österreicher, da diese Ultrarechten, die sagen ja, wir müssen es machen wie Australien, oder? Nehmt diese Leute und verschifft sie da auf irgendeine Insel. Und ich musste dann einfach sagen, moralisch hat Australien keinen Anspruch zur Diskussion. Wenn es um Moral geht und Flüchtlingswesen oder das Thema Flüchtlinge, hat Australien kein Recht, moralische Ansprüche zu stellen, weil was wir mit diesen Leuten tun, komplett unnötig, ist absolut unter jedem Hund, muss ich sagen.
Und auch rein, unverständlich.
Und rein populistisch. Es ist nur einfach politisch begründet. Komplett unnötig. Und es verärgert unsere Nachbarn, vor allem Indonesien. Und vor allem, es kostet enorme Mengen Geld. Selbst wenn man so denken würde, ja, diese Leute sind, ja, die kommen nur hierher, für unsere Jobs zu nehmen, was natürlich ein totaler Blödsinn ist. Das Geld, was wir als Steuerzahler, und ich habe jetzt gerade wieder meine Steuerrechnung gekriegt, und wenn ich sie zurückschicke, werde ich vielleicht eine Notiz machen, bitte nicht nach Nauru schicken, dann würde ich, muss ich sagen, das ist unglaublich, wie wir es zulassen, dass unsere Regierung Milliarden ausgibt, Milliarden für so etwas, um Menschen zu quälen, zu foltern, in den Wahnsinn und in den Selbstmord zu treiben.
Ja, und wir. Die Vorurteile zu schüren von denjenigen, von denen sie dann gewählt werden wollen. Ich meine, das kostete, glaube ich, über 1 Million, ich weiß gar nicht die Zahl genau, vielleicht sogar mehr, pro Person, von denen für alle 4, die sie dann nach Kambodscha geschickt haben,
ja,
die Flüchtlinge. Richtig. Ich meine, excuse me, das ist total unlogisch. Ja. Aber damit kommen wir vielleicht auch noch mal kurz auf den Brexit wieder zurück. Denn auch beim Brexit und überhaupt in Europa sind die Immigrationsfragen, Asylsuchende und so weiter ja Thema Nummer 1. Und dadurch entwickeln sich viele dieser rechten Bewegungen, glaube ich, weil die Leute Angst haben, man könnte uns etwas wegnehmen. Wir wollen nicht diese Leute, die kommen und unser Geld verbrauchen, unsere Jobs nehmen und so weiter. Und da wird Australien auch noch als gutes Beispiel von den ganz Rechten dargestellt, was ja sehr peinlich ist, finde ich, für uns. Aber auf der anderen Seite hat auch im Zusammenhang mit dem Brexit Großbritannien gesagt, sie wollten sich mehr auf den Commonwealth konzentrieren und nicht auf Europa. Was bedeutet das für uns hier in Australien? Wollen die jetzt mehr Geschäfte mit uns machen anstatt mit Europa?
Ja, also es gibt ja diese Meinung, dass Australien jetzt praktisch die EU als Handelspartner ersetzen könnte.
Weil wir ja so viele sind.
Der Johnston hat das gesagt, dieser strohhaarige Dummkopf. Und der hat das gesagt. Ich habe dieses, gerade vor 2 Tagen mit Peter Drysdale habe ich da korrespondiert. Peter Drysdale ist einer der Top-Ökonomen an der ANU, überhaupt in Australien, einer der Mitbegründer von APEC, Mitväter von APEC. Und sicher einer der versiertesten Experten auf diesem Gebiet. Und er hat gesagt, das sei einfach ein kompletter Unsinn. Und zwar in erster Linie, weil Großbritannien nur noch, ich weiß nicht, minimalste Prozente überhaupt importiert von uns. Und wir importieren wenig von denen auch. Natürlich, wir haben natürlich soziale Bindungen, familiäre Bindungen, das ist ganz klar. Und durchaus auch wirtschaftliche, wir haben das gesehen. Nach Brexit sind ja die australischen Unternehmen an der Börse gefallen, die Titel von den australischen Unternehmen gefallen, die stark exponiert waren, wie National Australia Bank, die da sehr stark sind in Großbritannien. Aber das wird sich wieder erholen. Laut Peter Drysdale ist jetzt Asien gefragt. Eigentlich letzter Wachstumsmotor der Weltwirtschaft, hat er es bezeichnet, dass von dort das Wachstum kommt. Und ich glaube, es ist um einiges gescheiter, wenn die australische Regierung, wer auch immer das sein wird, sich weiter konzentriert auf unsere Nachbarländer, die nicht nur einen großen Bedarf haben, und zwar, das ist ganz wichtig, nicht nur nach Rohstoffen, das ist ja eigentlich immer weniger, sondern nach anderen, vor allem Dienstleistungen, die wir vielleicht befriedigen können, zu einem gewissen Grad auch Essen, also Nahrungsmittel. Aber ich glaube, da sind die Ambitionen von Leuten wie Barnaby Joyce ein bisschen zu hoch. Weil wir können nicht Milliarden von Menschen füttern mit unserem schlechten Boden.
Ja, wir müssen nur Dämme bauen.
Ja, wir müssen
Flüsse
Dämme bauen.
Bergauf leiten, genau. Und sowas.
Ja. Also das ist auf jeden Fall eine... ich glaube nicht, dieses Commonwealth, dass jetzt... selbst wenn jetzt Großbritannien sagt, ja, jetzt also gut, wir kommen mehr wieder zum Commonwealth und so, dass das deutlich, deutlich positiv wäre für Australien. Sicher nicht negativ, wir sind ein Teil davon, aber trotzdem. Ich glaube, wenn jetzt Australien sagen, ja gut, jetzt gehen wir weg aus Indonesien, die nerven uns sowieso immer da, jetzt machen wir dafür, gehen wir wieder nach England. Also ich glaube, das wird nicht der Fall sein.
Ja, es könnte ja auch die gegenteilige Wirkung haben, dass wieder die ganze Frage der Republik aufgewühlt wird und wir sagen, wieso, mit der Königin wollen wir nichts zu tun haben.
Genau, ja.
Wer weiß. Tja, wir können nur abwarten, wer jetzt gewinnen wird. Aber glaubst du, dass es einen großen Unterschied machen wird, die eine oder die andere große Partei?
Ich glaube, das vielleicht Positive an diesem Resultat ist, also diesem Resultat, dass jetzt zum Beispiel die Konservativen nicht diese wirklich große Macht haben, sondern eben auch da gezwungen sind, mit anderen zu verhandeln. Was ja zum Beispiel in einer Demokratie wie der schweizerischen direkten Demokratie Alltag ist. Also wir haben diese sogenannte Konsensdemokratie. Das ist so, das ist also nicht wie hier Rugby-Spiel, einer gewinnt, einer verliert, sondern man setzt sich hin und redet und redet und redet, bis man einen Konsens hat, wo jeder ein bisschen nachgeben muss, aber alle am Schluss eigentlich zufrieden sind und als Gewinner hervorgehen. Das ist der große Unterschied. Ich glaube nicht, dass Australien je das schaffen wird, in diese Richtung zu gehen. Dazu ist Australien einfach zu stark polarisiert und das, auch die Tradition ist anders, ganz klar. Aber ich glaube, wo wirklich es positiv ist, glaube ich, ist für die Umwelt. Die Situation mit dem Barrier Reef ist uns allen bekannt. 93% des Reefs, und ich war jetzt gerade dort vor ein paar Wochen wieder tauchen, haben mir das angeschaut, sind von Korallenbleiche betroffen. 22% im Norden des Reefs sind bereits zerstört. Ich habe mit Leuten gesprochen, ich habe mit Meeresbiologen gesprochen dort oben. Ich habe mit anderen Experten gesprochen, währenddem ich dort war, Tourismusunternehmen. Und die Situation ist eine absolute Katastrophe. Wenn jetzt wir eine Partei hätten an der Macht, die wirklich sagt, voll weiter Kohle, 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 so wie eigentlich der Turnbull jetzt das in Aussicht gestellt hat, hätten wir Riesenprobleme. Ich glaube, von dem her ist das ein positives Ergebnis. Also sie können nicht einfach tun, was sie wollen jetzt. Also von dem her bin ich gar nicht traurig, dass diese Situation jetzt gekommen ist. Natürlich, wir haben, und das habe ich anfangs erwähnt, ein Problem, dass wir jetzt auch Rechtsextreme haben, diese Nutcracker Pauline Hanson. Aber auch sie ist ein Symptom des Willens nach mehr Mitsprache durch, erlaube mir den Ausdruck, das einfache Volk, Menschen, die vielleicht nicht eine solche tolle Bildung haben, die nicht sehr gut sprechen können, die sich nicht gut ausdrücken können, die einfach diese Alltagsprobleme haben. Und wenn man halt nicht zu diesen Menschen schaut, dann kommen solche Leute, solche, also wirklich absolut widerwärtigen Leute, wie jetzt diese Pauline Hanson, natürlich an die Macht.
Gut, dann können wir erstmal nur fürs Beste hoffen und vor allen Dingen hoffen, dass unsere Umwelt irgendwie doch mit in Betracht gezogen wird, von wem immer, wer immer jetzt an die Regierung kommt.
Ja, weil diese Umwelt, die bringt uns sehr, sehr viel Geld.
Ganz genau, das ist ja die andere total dumme Sache. Ich meine, wir können viel mehr Geld mit dem Ökotourismus verdienen Absolut. Als mit der Kohle.
Absolut, wir haben, das ist auch Teil meiner Reportage, also Recherche gewesen dort oben und du hast dort mindestens 90.000 Leute, die vom Rifftourismus leben. Du hast aber 6.000 Leute, die vom Kohleabbau leben.
Das wissen die Politiker doch auch. Die sehen doch auch die Zahlen. Ist das, dass die Industrie die Politiker in der Tasche hat?
Ja. Eindeutig.
Das dürfen wir ruhig sagen.
Das sage ich die ganze Zeit. Und dazu gibt's Zahlen. Ich meine, die Leute werden ja. Diese Parteien werden ja finanziert von diesen Interessengemeinschaften.
Und deswegen müssen sie die Kohlebergwerke praktisch durchdrücken.
Richtig, aber was natürlich in Australien ein wichtiger, sehr wichtiger Faktor ist, sind die Medien. Wir sind ja hier kontrolliert zu einem wesentlichen Teil von Rupert Murdoch. Rupert Murdoch ist voll auf dieser Linie. Ich bin überzeugt, wenn es die Murdoch-Medien nicht gäbe, oder sagen wir mal, wenn es die Murdoch-Medien gäbe und die echten Journalismus machen würden und nicht Propaganda, wie der Australian zum Beispiel, der ist reines Propagandablatt, das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun, dann würden Diese Wahlen wären auch ganz anders ausgekommen. Und nicht nur diese, sondern auch frühere. Wir hätten wahrscheinlich nicht dieses Chaos gehabt mit Gillard und Rad, weil das wurde natürlich alles angefeuert. Wir mögen uns alle an diese Titelblätter von Kevin Rudd im Daily Telegraph erinnern, in einer Nazi-Uniform oder Luftwaffe oder irgendwie sowas, durch die Murdoch-Blätter. Und wenn man die liest, wer sich das antut, diese Dinge zu lesen, ich tue mir das manchmal an, ich meine, das würde in der Schweiz und auch in Deutschland nie gehen, nie. Solchen absoluten Propagandamist, dass so etwas überhaupt in die Zeitung käme. Es würde nie funktionieren. Und hier ist das Alltag für Millionen von Menschen, die nur diese Zeitung und dann vielleicht noch den Alan Jones konsumieren. Und wenn du diesen Mix hast, ich sage immer, wenn du Mist isst, hast du irgendwann mal Mist im Kopf. Und genau das ist es, was wir hier zum Teil erleben.